Es waren sieben. Sechs schlanke, hochragende Gestalten in schimmerndem Schwarz, Bogen und Pfeile kampfbereit in der Faust, und an ihrer Spitze, gigantisch und drohend und als einziger mit einem großen schwarzen Morgenstern bewaffnet, Baron Kart. Zu einem anderen Zeitpunkt wären Kim und seine Begleiter leicht mit ihnen fertig geworden. Kelim allein wog vier oder fünf von ihnen auf. Previn hatte Kim bereits im Kampf erlebt und wusste, was ihm zuzutrauen war, und auch er selbst hatte mit Schild und Schwert umzugehen gelernt. Aber diesmal waren die Karten schlecht verteilt. Auch wenn Kelim sich alle Mühe gab, sich nichts anmerken zu lassen, machte ihm seine Verletzung doch schwer zu schaffen. Ardo war in keiner Weise für einen Kampf auf Leben und Tod gerüstet, und auf dem offenen, deckungslosen Gelände waren ihnen die Reiter mit ihren Pferden weit überlegen. Fast als wäre dieser Gedanke das Signal zum Angriff gewesen, teilte sich jetzt die Reihe der herangaloppierenden Reiter. Je drei scherten nach rechts und links aus, um von beiden Seiten anzugreifen. Nur Baron Kart ritt auf seinem riesigen Pferd direkt auf Kim zu. Aber er kam nicht dazu, den Schlag zu führen. Irgendetwas geschah mit dem Licht. Es wurde gelb, flackerte einen Moment und sank dann zu einem sanften Glühen herab. Von einem Augenblick zum anderen kam Nebel auf und die Kälte schien sich zu verdichten. »Halt!« Die Stimme dröhnte in ihren Köpfen, ihren Körpern, im Eis und der Luft. Ein Befehl von solch gebieterischer Macht, dass Kim unwillkürlich sein Schwert fallen ließ und die Hände vor die Ohren schlug. Er fuhr erschrocken herum. Die treibenden Nebelschwaden teilten sich und ein hünenhafter weißer Reiter drängte sich zwischen die Kämpfenden. Kim betrachtete den Fremd mit einer Mischung aus Bewunderung und Furcht. Ross und Reiter waren vollkommen weiß, von der gleichen milchigen Farbe wie das Eis, über das sie seit Stunden gelaufen waren. Der Mann war in dicke Pelze und schenkellange, fellgefütterte Lederstiefel gekleidet, und auch sein Tier wurde durch einen weißen Fellüberhang gegen die grimmige Kälte geschützt. »Er wäre ein würdiger Gegner für Gork gewesen«, dachte Kim mit einem Anflug von Wehmut. »Geh aus dem Weg«, zischte Kart. Seine Stimme klang sogar noch in dieser Umgebung eiskalt. Der Eisriese schüttelte mit Bestimmtheit den Kopf. »Nein, es wird keinen Kampf geben, Kart, nicht hier!« Kart warf zornig den Kopf zurück und rief einen scharfen Befehl. Zwei seiner Reiter rissen die Pferde herum, zogen ihre Waffen und galoppierten auf den weißen Riesen zu. Dieser wartete gelassen, bis die beiden Reiter heran waren, und hob dann die Hand. Ein zweifacher, gellender Aufschrei zerriss die Luft, Pferde und Reiter stürzten wie vom Blitz gefällt nieder und blieben reglos liegen. Ihre Körper überzogen sich augenblicklich mit Eis. »Ich habe dich gewarnt, Kart«, sagte der Eisriese. »Halte deine Männer zurück, oder ihnen und dir widerfährt das gleiche Schicksal.« Er drehte den Kopf, musterte Kelim und die anderen abschätzig und wandte sich dann an Kim. »Nun zu dir, Kim Larsen. Wir haben dich erwartet, dich und deine Freunde. Ihr kommt spät.« Kim erschrak. »Du kennst meinen Namen?« Ein Lächeln glitt über das Gesicht des weißen Riesen. »Natürlich, denn deinen und auch die deiner Freunde. Ich weiß, warum ihr hier seid, und ich weiß auch, wie ihr gekommen seid. Nichts, was irgendwo in unserem Reich geschieht, bleibt uns verborgen.« »Aber warum?« stotterte Kim. »Was, wer bist du?«
»Man hat uns viele Namen gegeben, und einer ist so gut wie der andere. Ich glaube, die Menschen von Märchenmond nennen uns die Weltenwächter.«
»Weltenwächter?« wiederholte Kim fragend. »Was bedeutet das?«
»Du wirst es erfahren, doch nun kommt.«
Er wendete sein Pferd und ritt langsam voran. Die Nebelwand riss auf, und wo kurz zuvor nur leere, eisige Einöde gewesen war, erhob sich vor ihren staunenden Augen nun eine prächtige Burg, die ganz aus Eis und Schnee erbaut war. Kelim stieß einen Laut der Überraschung aus.
»Burg Weltende«, brummte er.
Der weiße Reiter verhielt sein Pferd und wartete, bis Kelim und Kim neben ihm angelangt waren.
»Geht voraus«, sagte er, »man erwartet euch. Ihr seid hier sicher. Burg Weltende ist ein Ort des Friedens. Boras Macht endet hier.«
Sie gehorchten und näherten sich dem Tor, während der Reiter hinter ihnen zurückblieb. Kim kam sich unglaublich winzig und verloren vor, als sie durch das mächtige Tor von Weltende traten, ein geschlagener, verlorener Haufen, von dessen einstigem Mut und Optimismus kaum noch etwas geblieben war. Ein weiterer vereister Innenhof nahm sie auf. Kim hörte ein leises Geräusch. Die Burg erinnerte Kim ein wenig an Gorivin, nur das, was dort aus Glas war, hier aus Eis und Schnee erbaut war. Und statt der funkelnden Farbenpracht hier kaltes, steriles Weiß herrschte. Wo in Gorivin Licht und Anmut die Linien der Architektur prägten, herrschte hier Ruhe und majestätische Größe vor. Und es war still, unheimlich still. Eine der fugenlosen Wände öffnete sich wie von Geisterhand und ein Mann trat auf den Hof. »Willkommen in Weltende, der Burg am Rande der Zeit«, sagte der Fremde.
»Was heißt das?« fragte Kim erschrocken.
»Euer Weg ist zu Ende, so wie alle Wege hier enden. Kein Pfad, kein Weg, keine Straße führt über Burg Weltende hinaus.«
»Aber irgendetwas muss doch auf der anderen Seite liegen«, stammelte Kim.
Der Eisriese schüttelte ernst den Kopf. »Nur das Nichts. Eure Welt endet hier.«
»Unsere Welt?« fragte Privin hellhörig. »Was heißt das, unsere Welt?«
»Es gibt mehr als nur eine Welt, Prinz der Steppe«, entgegnete der Eisriese geduldig. »Es gibt unzählige Welten, so wie es unzählige Menschen mit unzähligen Gedanken gibt. Sie alle haben eins gemeinsam, sie enden hier.«
»Dann gibt es doch einen Weg«, bohrte Privin, »nur nicht für uns.«
»Es gibt einen«, antwortete der Eisriese zögernd. »Doch ist er gefährlich und schmal und nicht für Wesen wie euch bestimmt. Kommt jetzt. Wir werden später noch genug Zeit haben, uns darüber zu unterhalten.«
Er trat beiseite und ein zweiter, dritter, vierter und fünfter Eisriese erschienen auf dem Hof, bis jeder von Kims Gefährten einen Führer hatte, dem er, wenn auch widerstrebend, ins Innere der Burg folgte. Kims Führer deutete auf einen Türbogen, der plötzlich aufklaffte, wo soeben noch fugenloses Eis gewesen war.
»Tritt ein, Kim!«
Kim seufzte resignierend und folgte seinem Begleiter in den angrenzenden Raum. Hinter seinem Rücken verschmolz die Tür wieder spurlos mit der Wand.
»Ich lasse dich jetzt allein«, verkündete Kims Begleiter. »Iss, trink und ruh dich aus. Später komme ich wieder, um deine Wunden zu versorgen.«
Als Kim erwachte, fühlte er sich frisch und kräftig wie seit langem nicht mehr. Kim aß, wusch sich und wartete ab, was weiter geschah. Seine Geduld wurde auf keine lange Probe gestellt. Die Wand teilte sich lautlos und sein Betreuer kam herein.
»Nun«, sagte der Eisriese freundlich, »ich hoffe, du warst mit der Unterbringung zufrieden.«
Kim nickte. »Sehr. Ich fühle mich wohl wie schon lange nicht mehr. Vielen Dank für alles. Was ist mit den anderen, mit Privin und Ado? Und wie geht es Kelim?«
»Sie ruhen noch«, antwortete der Eisriese, während sie ohne Hast den Gang hinunterschritten. »Die Wunde des Bären sah schlimm aus. Es wird eine Zeit dauern, ehe er wieder bei Kräften ist, aber er wird es überleben, keine Sorge.«
Sie schritten eine breite, lange Treppe hinunter, gingen durch einen weiteren, hohen und schmalen Gang und standen schließlich vor einer geschlossenen Tür. Sie schwang lautlos auf und Kim fand sich in einer hohen, kuppelartig gewölbten Halle wieder.
»Tritt näher, Kim«, sagte der mittlere der drei Weltenwächter, die an einem halbrunden Tisch saßen. »Nun ist es an der Zeit zu reden. Deine Freunde und du«, fuhr der Weltenwächter fort, »ihr habt ein großes Wagnis auf euch genommen, um hierher zu gelangen. Schon viele vor euch haben versucht, das Ende der Welt zu finden, aber nur wenigen ist es gelungen.«
»Aber ich wollte nicht zum Ende der Welt«, sagte Kim unsicher. »Ich wollte zum...« Der Weltenwächter unterbrach ihn mit einer raschen Handbewegung.
»Niemandem ist es besser gelungen, den Weg zum König der Regenbogen zu gehen, nicht hin und zurück.«
»Aber es gibt ihn«, fragte Kim.
Der Weltenwächter lächelte. »Ja, es gibt ihn. Doch ist es keinem Menschen vergönnt, ihn zu sehen.«
»Aber ich muss zu ihm«, hauste Kim auf. »Nur er kann Märchenmond noch vor dem Untergang retten.«
»Hast du dich bis jetzt noch nicht gefragt, wozu wir eigentlich da sind?« fragte der Weltenwächter anstelle einer direkten Antwort. »Wir sind nicht nur da, um euch Menschen vor dem Sturz über den Weltenrand zu bewahren. Wir sind hier, um die Unendlichkeit zu schützen.«
»Vor uns?«
»Vor euch und jedem, der sie betreten will.
Vor allem aber ist es unsere Aufgabe, leichtsinnige Narren wie dich vor Schaden zu bewahren. Es wäre dein Verderben, würden wir dich gehen lassen.
Aber ihr könnt doch nicht, ich meine, ihr müsst doch, Märchenmund wird untergehen, wenn
du ihm nicht hilfst, kleiner Held? Glaubst du, mehr ausrichten zu können als Themistokles? Mehr als all die mächtigen Zauberer Märchenmonds? Mehr als die gewaltigen Heere, die Boras gegen euch ins Feld wirft? Glaubst du das wirklich?
Ja, antwortete er. Und es war seine feste Überzeugung. Er wusste einfach, dass das Schicksal dieses riesigen, schönen Märchenlandes jetzt und für immer in seinen Händen lag, den Händen eines verwundbaren kleinen Jungen. Der Weltenwächter nickte.
»Wenn es dein fester Wille ist zu gehen, werden sich Weltendes Tore für dich öffnen. Für dich, Kim, für dich allein. Deine Begleiter müssen zurückbleiben, denn die Brücke in die Unendlichkeit trägt immer nur einen Reisenden.«
Kim wollte antworten, aber der Weltenwächter hob die Hand.
»Eines noch, kleiner Held. Du kamst hierher als Gejagter. Unsere Unparteilichkeit verbietet aber jegliche Einmischung. Deswegen wird auch dein Verfolger den Weg ins Nichts finden.«
Kim überlegte angestrengt. Was der Weltenmächter so kompliziert ausdrückte, bedeutete wohl nichts anderes, als dass Baron Kart ihm folgen würde.
»Er allein«, sagte der Weltenwächter, der tatsächlich seine Gedanken zu lesen schien, wie zur Bestätigung. »Seine Begleiter werden zurückbleiben, ebenso wie die deinen. Nun bist du immer noch bereit zu gehen?«
Kim nickte wortlos. Eine Weile geschah nichts. Dann auf einmal begannen die Umrisse der Halle vor seinen Augen zu verschwimmen. Als Kim wieder klar sehen konnte, stand er auf einer weiten, hellgrauen Ebene. Ein vertrautes Gewicht zerrte an seinem linken Arm, und als er an sich herabsah, stellte er fest, dass er wieder seine schwarze Rüstung und den Schild trug. Er schaute auf und erblickte eine glatte, unendlich hohe Mauer, die sich zu beiden Seiten in konturlosem Grau verlor. Von der Burg und der Schneelandschaft war nichts mehr zu sehen. Kim schauderte und drehte sich einmal um seine Achse. Die graue Ebene setzte sich nach beiden Seiten hin bis ins Unendliche fort, einem schmalen Sims gleich, der am Fuße der gewaltigen Weltenmauer ins Nichts hineinragte. Lange Zeit stand Kim reglos da und starrte in die schwarze Unendlichkeit hinaus, die sich jenseits der Ebene ausbreitete. Das war nicht die samtige, sternenerfüllte Schwärze des Weltraums, die er erwartet hatte, nicht die Leere zwischen den Planeten, es war, was der Weltenwächter gemeint hatte, das Nichts, das absolute Nichts. Kim stöhnte, seine Glieder begannen zu zittern, und ein unbeschreibliches, tödliches Gefühl der Verlorenheit begann sich in seine Seele zu krallen. Dennoch war Kim unfähig, den Blick zu wenden. Unter Aufbietung aller Willenskraft gelang es Kim, den Blick abzuwenden. Er schüttelte sich. Kalter, feinperliger Schweiß bedeckte seinen Körper. Ein leises Geräusch ließ ihn aufblicken. Vor ihm, noch winzig klein und über die Entfernung mehr zu erahnen als wirklich zu erkennen, öffnete sich eine Pforte in der glatten Fläche der Weltenmauer und eine riesenhafte, in schwarzen Stahl gepanzerte Gestalt trat heraus. Kim zog sein Schwert aus der Scheide, packte seinen Schild fester und ging Baron Kart entgegen. Ruhig, Schild und Schwert fest im Griff und das schwarze Visier vor den Augen heruntergelassen, erwartete Kim den Angriff des Gegners. Kart war in wenigen Schritten Entfernung stehen geblieben. Der Morgenstern pendelte lose an einer Seite und die dunklen Augen hinter den schmalen Schlitzen seines Gesichtsschutzes schienen Kim abschätzig zu mustern.
»Es hat lange gedauert. Noch nie hat es jemand geschafft, mich so lange an der Nase herumzuführen.«
»Und mir ist noch nie jemand so hartnäckig auf den Fersen geblieben,« gab Kim trotzig zurück. »Was willst du, kämpfen oder reden?«
In Karts Augen blitzte es belustigt auf. »Gemach, kleiner Held, gemach. Wir haben Zeit, viel Zeit. Nur einer von uns beiden wird diesen Kampf überleben, vergiss das nicht. Der Tod wird seinen Anteil früh genug bekommen.«
Kim musterte den Baron misstrauisch. Waren Karts Worte nur ein weiterer Trick, ihn in Sicherheit zu wiegen, um dann in einem Moment der Unachtsamkeit überraschend zuzuschlagen? Kart schüttelte den Kopf.
»Du beschämst mich, Kim. Ich kämpfe hart, und wenn du auf Gnade hoffst, so wirst du enttäuscht werden. Aber ich bemühe mich, stets fair zu sein.«
Kim zuckte wie unter einem Peitschenhieb zusammen. »Du liest meine Gedanken?« fragte er. Kart nickte. »Vom ersten Moment an, Kim. Du allein hast es uns ermöglicht, Märchenmond anzugreifen«, fuhr Kart erbarmungslos fort. »Deine Flucht aus Morgon war nötig, ebenso wie deine Anwesenheit bei unserem Heer.« »Dann habt ihr gewusst, dass ich unter euch war?« Wieder lachte Kart. »Gewusst?« fragte er spöttisch. »So und nicht anders haben wir es geplant. Wir brauchten dich. Nur in deiner Begleitung war es unserem Heer möglich, das Schattengebirge zu überwinden. Dir allein war es gegeben, die Schranke nach Märchenmond zu öffnen. Wir waren es, die dich riefen, Kim. Wir, nicht Themistokles. Wir fingen deine Schwester einzig zu dem Zweck, dich zu uns zu locken, denn wir wussten, dass Themistokles sich in seiner Verzweiflung an dich wenden würde, und wir wussten auch, dass du kommen würdest. Schon lange hatten wir den Untergang Märchenmonds beschlossen, aber das Schattengebirge verwehrte uns den Zugang. Nur ein Mensch aus eurer Welt konnte es überwinden, und als deine Schwester an jenem Tag einen verborgenen Pass fand und sich ins Reich der Schatten verirrte, erkannten wir unsere Chance. Du, nur du konntest unsere Truppen nach Märchenmond geleiten, und nur du konntest unsere mächtigste Waffe zum Leben erwecken, den Schwarzen Lord.« »Hör auf!« rief Kim. »Hör endlich auf!« »Es ist sinnlos, weiterzukämpfen, Kim. Alles, was du getan hast, nutzte uns und schadete Märchenmond. Auch unsere Begegnung hier gehört mit zu unserem Plan. Gib auf, und ich werde dir das Leben schenken. Boras Angebot gilt noch immer. Komm zu uns, und du findest Macht und Reichtum statt Tod und Untergang. Überlege es dir gut, Kim. Es ist deine letzte Chance.« »Ich kämpfe«, rief Kim. Sein Schwert zuckte hoch, zielte nach Karts Brustpanzer und traf ins Leere, als der Baron mit einer blitzschnellen Bewegung auswich. Kim wirbelte herum und riss sein Schild hoch. Karts Morgenstern begann zu kreisen, langsam, dann immer schneller, und krachte schließlich mit betäubender Wucht auf den Schild herab. Kim stöhnte. Seine ganze linke Seite brannte wie Feuer. Im Holz des Schildes zeigten sich lange gezackte Risse. Noch ein paar solcher Schläge, und der Kampf war vorüber. Mit letzter Kraft hob Kim sein Schwert, täuschte einen waagrechten Stich vor und drehte die Klinge im letzten Moment aufwärts. Ein harter Ruck ging durch die Waffe in Kims Händen, und Baron Kart taumelte mit einem röchelnden Laut zurück. Der Morgenstern polterte zu Boden, Kart stolperte ein paar Schritte rückwärts, brach in die Knie und sank langsam vornüber. Kim starrte verblüfft auf die Spitze seines Schwertes. Die Klinge schimmerte von Blut. Kart musste direkt in die Waffe hineingelaufen sein. Der schwarze Baron lebte noch, doch der Boden unter ihm rötete sich mehr und mehr von seinem Blut. Als Kim neben ihm niederkniete und in seine Augen blickte, sah er, dass der Tod bereits die Hand nach ihm ausgestreckt hatte.
»Hör mir zu, Kim«, flüsterte Kart mit ersterbender Stimme. »Du hast dich tapfer geschlagen, und auch wenn wir auf verschiedenen Seiten stehen, so achte ich Mut und Tapferkeit, auch bei meinen Feinden. Darum will ich dir ein Natt geben. Ich meine es ehrlich.«
Er hielt inne. Als er fortfuhr, spürte Kim, wie viel Kraft es ihn kostete, die Worte hervorzustoßen.
»Der Weg, der vor dir liegt, ist schwer, aber du kannst es schaffen. Achte auf alles, was dir begegnet, gerade was harmlos erscheint. Mag eine tödliche Gefahr bergen.«
Er wollte noch mehr sagen, aber die Stimme versagte ihm. Seine Atemzüge versiegten, er war tot. Kim drehte sich um, näherte sich der Kante und blieb einen halben Schritt vor dem Nichts stehen. Die Brücke war da, wie der Weltenwächter gesagt hatte, ein breiter, in kühnem Bogen geschwungener Steg in allen Farben des Regenbogens, dessen Ende sich in der Unendlichkeit verlor. Langsam, mit festen Schritten, trat Kim auf die Brücke und ins Nichts hinaus.